Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Jules Scherin-Langowski. Diesmal lese ich eine noch unveröffentlichte Erzählung. Der Titel heißt Wilfried. Er war schon immer sehr zäh gewesen. Seine Haut war von Wind und Wetter gegerbt wie Leder. Wilfried wohnte im 2000. Stockwerk in einem wildledernen Winterstiefel. Man hatte ihn einst dazu überredet, weil vom obersten Stockwerk die Aussicht so schön sei. Einzigartig war der Blick rundherum jedenfalls. Doch wenn du Wilfried fragen würdest, fiele ihm sicherlich als erstes die entsetzliche Kälte ein. Immerhin lebte er knapp 6000 Meter über dem Meeresspiegel. Die Luft war sehr dünn und die meiste Zeit des Jahres war es tatsächlich so kalt, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Gegen die Kälte versuchte er sich, so gut es ging, mit zahlreichen Schichten Kleidung zu wehren. Tatsächlich trug er alles am Körper, was er besaß. Sein Spitzname wäre bestimmt Zwiebelwilli gewesen. Doch dort oben war niemand, der ihn irgendwie hätte nennen können. Wilfried lebte ganz allein. Wenn man von gelegentlich den Stiefel umkreisenden Raben und noch selteneren Adlern absieht, die waren ihm dann jeweils eine herzlich willkommene Abwechslung. Er lebte auf der Oberfläche eines Gletschers, welcher sich dort im Laufe von Jahrtausenden gebildet hatte. Es schneite fast jeden Tag, mindestens schien es Wilfried so. Und nur allzu oft stürmte es außerdem heftig, so dass seine hauptsächliche Tätigkeit darin bestand, auszuharren. Manchmal schien aber auch die Sonne. Dann kroch er aus seinem mit eigenen Händen erbauten Iglu heraus, schüttelte sich, kniff erstmal die Augen zu, blinzelte dann, bis er schließlich die Augen wieder öffnete und das atemberaubende Panorama erblickte. Die Aussicht war überwältigend. Wilfried reckte und streckte sich, um dann genüsslich eine Runde zu gehen. In aller Ruhe schritt er seinen Gletscher ab, der ungefähr kreisrund war und sich überall bis zu dem Rand des Stiefels erstreckte. Dabei hielt er stets einen Abstand von einigen Metern zur Kante. Um bloß nicht durch einen Fehltritt auszurutschen, in den Abgrund in die Tiefe zu stürzen. An einigen Stellen aber, wo das Eis besonders stumpf und deshalb relativ gefahrlos begehbar war, wagte er sich stückchenweise bis zum Rand vor, über den er dann hinausblickte. Nur selten konnte er ganz bis in die Tiefe schauen. Oft war der Blick nach unten auf halbem Weg durch dichte Wolken versperrt. Wenn aber die Sicht doch einmal ganz frei war, konnte Wilfried so weit in die Tiefe gucken, dass es auf ihn einen sehr unwirklichen Eindruck machte. Als ob er als Riese auf eine kunstvoll gezeichnete Landkarte guckte. Immer wieder versuchte er zu erkennen und nie war er sich ganz sicher, ob sich dort unten, am Grund, wie er es nannte, ob sich dort Menschen bewegten oder nicht. So blieb er ganz oben allein und er versuchte, sich an seiner Lage einzurichten, wie es eben ging. Am schwersten fiel es ihm, sich mit Nahrung zu versorgen. Wasser hatte er genug. Er sammelte Schnee oder trank frisches Schmelzwasser, wenn die Sonne auf den Gletscher schien. Fast unmöglich war es aber, Essbares aufzutreiben. Auf seiner eisigen Hochebene gab es ja fast nichts. So bestand seine Diät aus Spuren von Flechten, welche sich an einzelnen geschützten Stellen gebildet hatten und die er dort abkratzte. Wilfried war wirklich wahnsinnig dünn. Manchmal wurde er für seine fast grenzenlose Geduld belohnt und er hatte Glück, dass ein Adler, dem er zuvor stunden- und tagelang aufgelauert hatte, im Vorbeiflug aus Versehen und vor Schreck etwas Essbares fallen ließ, wenn er ihn dann überraschend aufscheuchte. Noch seltener kriegte er die Gelegenheit, einen der neugierigen Raben, die sich vorsichtig hüpfend zu nah an ihn heranwagten, während er sich totstellte und dabei oft fast wirklich erfror, zu packen und ihm geschwind den Hals umzudrehen. Das waren für ihn ganz besondere Tage. Er hatte viel zu tun. Zunächst musste er seinerseits so lange umherhüpfen, bis er dem drohenden Kältetod wieder entkam. Das dauerte meist eine ganze Weile, und von Hüpfen konnte eigentlich keine Rede sein. In seinem steifen, kalten Zustand torkelte und stampfte er vielmehr wie ein betrunkener Zombie. Du hättest dich sicherlich schlapp gelacht. Das taten jedenfalls die übrig gebliebenen Raben, nachdem sie die Trauer um ihren toten Freund überwunden hatten. Als er genug gehüpft hatte, wärmte er seine Hände und Finger auf, um sie wieder gebrauchen zu können. Mit dem Rupfen und Auseinandernehmen des Vogels hatte er anschließend den restlichen Tag zu tun. An den Geschmack von rohem Raben hatte er sich im Laufe der Jahre so sehr gewöhnt, dass er das Tier bestimmt langsam und genüsslich gegessen hätte, wenn er nicht unter so schrecklichem Hunger gelitten hätte und außerdem unbedingt einen Rest von der Wärme des Raben abkriegen wollte, der vor kurzem noch gelebt hatte. Diesmal war es Karl. Eigentlich waren die Raben seine Freunde. Jedenfalls hätten sie es unter anderen Umständen sein können. Sie halfen ihm ebenso in gewissem Maße über die Einsamkeit hinweg wie er ihnen. Dort oben war wirklich gar nichts los. Weil er aber keine zu enge Verbindung zu den Raben aufbauen oder zulassen wollte und weil er sie doch nicht immer sicher auseinanderhalten konnte, gab er den Raben, sozusagen zu Ehren des Geopferten, immer erst einen Namen, nachdem er ihnen den Hals umgedreht hatte. Es fing an mit Albert, dann kamen Bernhard, Cäsar, Daniel, Ernst und im Laufe von einigen Jahren ging es allmählich durch das Alphabet. Nun war es also Karl, den er hastig hinunterschlank, immer noch ängstlich darauf bedacht, keinen Knochen zu verschlucken, der ihm im Hals stecken bleiben könnte. Wer hätte ihm denn auf den Rücken klopfen sollen, um ihn zu retten? So lebte Wilfried vor sich hin. Man kann sagen, er hatte sich arrangiert, was auch immer das bedeuten mag. Auf alle Fälle hatte er sich an seine besonderen Lebensumstände gewöhnt. Es blieb ihm auch sonst gar nichts anderes übrig. In jenem schicksalsträchtigen Sommer aber, kurz nachdem Wilfried Viktor verspeist hatte, wurde es oben auf seinem Gletscher so warm, wie er es noch nicht erlebt und auch niemals erwartet hätte. Sehr vorsichtig, fast misstrauisch, begann er, allmählich seine äußersten Kleidungsschichten abzulegen. Er war sich nicht sicher. War es wirklich so warm oder täuschte es ihn? Kam diese merkwürdige Hitze gar von innen? Heiß war es jedenfalls. Und als er überall um ihn herum kleine Schmelzbäche sah, die stetig schwollen, zunahmen an Breite und Tiefe, da wusste er sicher, die Zeit der erbärmlichen Entbehrung war endlich vorbei. Sehr schnell wurde es immer heißer. Wilfried riss sich die Kleider vom Leib, achtlos warf er sie von sich. Dann schöpfte er mit beiden Händen Wasser aus dem Bach vor seinen Füßen und wusch sich das Gesicht. »Herrlich«, rief er laut zu sich selbst. Und im nächsten Moment wunderte er sich, dass ihm das Wort eingefallen war. Ganz nackt war er nun und sehr aufgeregt. Und doch mit einem Rest von Achtsamkeit ging er an den Strudel heran, welcher immer gieriger schlürfte, in dem sich alle Bäche vereinten, in dem alles Wasser hinabrauschte, in die unbekannte Tiefe. Die Sonne brannte ihm auf seinen Kopf und auf seinen bloßen Körper, während er mit den Füßen im eiskalten Wasser stand. »Nun denn«, schrie er zu sich selbst und sprang über Kopf in den finsteren Schlund, dann war er weg. Er wachte mitten auf der Blumenwiese auf, umgeben vom Zwitschern und Singen der Vögel. Es schien ihm, als wäre er eben noch oben gewesen. Doch wirklich kann wohl niemand sagen, wie lange Wilfried bewusstlos gewesen war. Als er versuchte, den Kopf zu heben, merkte er, dass ihm alles schmerzte. Vorsichtig schaute er an seinem Körper entlang. Der war zwar mit blauen Flecken übersät, aber sonst fühlte Wilfried sich wunderbar. Frisch und sauber wie noch nie, wach und munter, meinte Wilfried, er sei neu geboren. Er rappelte sich auf und schaute sich um. Da stand der gewaltige Berg, der so heftig nach uraltem Leder roch. Das musste der Stiefel sein. Und vorn aus dem Loch im großen See schoss das Wasser heraus mit großem Getöse und bahnte sich als neuer Fluss seinen Weg durch die endlos erscheinende Ebene, auf der sich die liebliche Wiese als blühender zwitschernder Teppich erstreckte. Dort fand er sein neues Leben. Er behängte sich mit Blättern und Blüten, um dem Sonnenbrand vorzubeugen und weil es ungemein dekorativ aussah. Schmetterlinge und Hummeln umgaben ihn, der nunmehr köstlich duftete. Sie wurden seine ständigen Begleiter. Er trieb sich auf Wiesen und in Wäldern herum. Überall fügte er sich ein als wandelndes Grün. Man sagt, dort lebte er glücklich bis an sein Lebensende. Ich weiß es nicht, man hört ja so dieses und jenes. Andere behaupten, er lebe noch immer. Gesehen hat ihn allerdings seit langem keiner mehr.